NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Es begrüßt Simiron Tenenberg. Als Reaktion auf den islamistisch motivierten Messeranschlag in Solingen mit 3 Toten wurde Ende August das Hamburger Grindelfest abgesagt. Kultur, jüdisch, bunt sollte es eigentlich an diesem Wochenende bei dem traditionsreichen Fest auf der Hartungstraße im Stadtteil Roterbaum heißen. Seit 20 Jahren gibt es das Fest immerhin. Doch nun hieß es seitens des veranstaltenden Vereins, dass sie, Zitat, trotz Security und Unterstützung der Polizei keine Sicherheit garantieren können. Unter anderem kritisierte das Philipp Strichertz, der Vorsitzende der jüdischen Einheitsgemeinde, scharf. Prinzipiell wurde von einem falschen Zeichen gesprochen, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass das Grindelfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Die Zusammenarbeit des Grindel e.V. mit den Kammerspielen und der jüdischen Gemeinde der Hansestadt könne man ja im nächsten Jahr nachholen, hieß es. Ganz geschlagen will sich zumindest der künstlerische Leiter der Kammerspiele, Sivan Lachinian, nicht geben. Trotz der Absage des Grindelfests wird es in seinem Haus nämlich eine Premiere geben. Das Theaterstück Zuckerwunder wird übermorgen uraufgeführt. Lachinian sagte dazu:
Ich bin natürlich traurig über den Vorgang insgesamt. Ich habe viel Herzblut wochenlang reingesteckt in die Planung des Kulturprogramms auf beiden Bühnen. Allerdings kann ich respektieren und akzeptieren, dass der Hauptveranstalter, der Grindel e.V., die Verantwortung nicht mehr übernehmen konnte.
Und dann auf die Frage, warum in seinem Haus doch ein Stück aufgeführt wird.
Weil das Theater, die Bühne der Hamburger Kammerspiele, der große Zuschauerraum natürlich ein Safe Place ist gegenüber dem Grindelviertel, das ja völlig öffentlich und zugänglich und völlig ungeschützt gewesen wäre. Und ansonsten ist es eben wegen der Haltung jetzt erst recht mir sehr lieb, dass wir noch einen kleinen Rest vom Fest bewahren können und sozusagen den ursprünglich geplanten krönenden Abschluss des Grindelfestes dennoch durchführen.
Dazu spreche ich jetzt mit dem Autor des Stückes Zuckerwunder und Initiator von Mitzvo, einem jüdisch geprägten Kulturnetzwerk, das wir hier bei Shabbat Shalom bereits vorgestellt haben. Herr Giorgio Paolo Mastro Paolo, Sie nennen die Premiere Ihres Stückes in Ihrem Pressetext das mit, ich zitiere, Abstand wichtigste Kulturevent in Hamburg 2024. Sie stellen damit die Fußball-Europameisterschaft, die Konzerte der derzeit größten Popkünstlerin Taylor Swift, Klassiker wie Hafengeburtstag und Elbjazz oder die kommenden Shows des Cirque du Soleil in den Schatten.
Wow, das ist doch schon mal ein Lichtbring sozusagen. Alles, was man dort liest, sollte man auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern mit betrachten. Und gleichzeitig sind wir aufgefordert, zum Licht beizutragen. Und ich glaube, es ist denn wichtiger denn je, rechtzeitig damit anzufangen. Wir haben ja eine besondere Konstellation in Deutschland auch geschichtlich gesehen. Und durch diese hervorragenden Schauspieler, die dieses Projekt mit Freude entgegengenommen haben, können wir zum Licht beitragen mit einer Lesung und im Idealfall, wenn uns das gelingt und das Publikum begeistert ist, sogar im Dezember wirklich passend zu Hanukkah vorzutragen. Weil ich möchte hier einbauen, es ist ein Achtteiler, also passend zu Hanukkah, zu den Lichtern. Zu jeder Folge gibt es eine Anekdote über dieses charmante Ehepaar, dessen Namen erst in der 8. Folge bekannt gegeben wird, wo sie sich doch hinbewegen und was sie so alles erleben in der Mitmenschlichkeit und in der Humanität und wie sie doch miteinander dazu beitragen.
Herr Lachinian hat sich auch dazu geäußert, warum eigentlich ein Chanukka-Stück, was sich also auf das winterliche Lichterfest Chanukka bezieht, jetzt im September aufgeführt wird.
Ob im September, Januar, April oder August, der Autor behandelt auf humorvolle und liebevolle Weise die allzu menschlichen Kommunikationsstörungen des Alltags zweier Eheleute, die sozusagen das ganze Jahr über stattfinden und sich überall auf der Welt ähneln.
Mit im Gespräch ist auch die Schauspielerin Sandra Quadflieg. Sie übernehmen den weiblichen Part des Ehepaares. Wie spielt man denn eine jüdische Frau?
Oh, das ist also eine ganz, ganz große Freude, weil der Autor ist einfach, also ich liebe seinen Humor und ich habe mir natürlich von ihm ganz, ganz viele Tipps und Ratschläge geholt, weil ich selbst keine Jüdin bin und ich es aber unglaublich spannend und ja, horizonterweiternd finde. Und wirklich in jedem Satz ist eine kleine Anekdote, ein kleiner Witz. Also jeder Satz hat einen Tiefgang, eine Bedeutung und dadurch noch eine ganz besondere Komik. Das ist eine ganz große Freude, sie spielen zu dürfen.
Wir können ja einmal kurz reinhören.
Ja, sehr gerne.
Liebling, was soll ich anziehen? Das Grüne hier oder das Rote hier? Oder lieber das in Schwarz, Gelb, Lila oder Blau? Das Rote? Du meinst wirklich das hier? Das mit dem Ausschnitt? Also das? Das mit dem Tulpenlook und mit der Ballonfigur? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Jetzt kommt es raus. Du schämst dich für mich. Gerade heute, wo es um das Licht geht, das alle Menschen in sich tragen, da willst du, dass ich als dein Sonnenstrahl zu Hause bleiben soll.
Herr Mastropaolo, ist die Gesellschaft eigentlich bereit für ein jüdisches Stück?
Das ist eine gute Frage und ich stelle mich gern diesen Fragen. Warum kann ich das auch so betonen, dass ich es gerne stelle? Mit dem Lichtkünstler Michael Batz, den ich ja ausdrücklich betonen möchte, habe ich 22 ein Projekt gemacht, wo wir die erste Drohnenshow über der Binnenalster schweben lassen haben, wo alle gesagt haben, das geht nicht und wir haben es möglich gemacht. Das große Drohnenfigur, das war der Dreidel, da war der Leuchter, aber auch das Hamburger Wappen, um Brücken zu bauen, um Dialog zu gehen. Und die Idee ist auch bei diesem Stück, in Dialog zu kommen. Man lernt voneinander, miteinander. Und ich glaube, das ist das Ziel, um auch wieder Chanukka einzubauen, das Licht zu vermehren. Und wir hatten die Diskussion im 12. und 13. Jahrhundert, wo man diskutiert hat, hat man erst alle Kerzen an und löscht jeden Tag eine weniger, um zu sehen, was passiert, wenn das Licht verschwindet oder umgekehrt, wie wir es heute in der Tradition machen. Das heißt, jeden Tag von dem Helfer aus ein Licht mehr zu zünden, um sich daran zu erinnern, dass jeder dazu beitragen muss, sollte, kann. Und wenn dieses Stück im Idealfall dazu beiträgt, dass wir uns mit Humor begegnen, mit Humor miteinander lachen über unsere alltäglichen kleinen Macken und positiv gemeint die Macken, ja? Und auch manchmal uns nicht ganz so ernst nehmen. Ich glaube, das würde uns heute in der Gesellschaft sehr, sehr gut tun.
Den ersten Erfolg konnten Sie auch schon verbuchen, denn das Stück ist so gut wie ausverkauft.
Absolut. Wir waren sehr überrascht gewesen. Wir haben es ein bisschen erzählt, dann gingen wir vom Anfang aus, naja, vielleicht 60, 70 Menschen und innerhalb von 7 Tagen, wenn man das in Prozenten jetzt ausdrückt, sind wir bei 70-90% gewesen. Die letzten laufen jetzt heute noch rein, das heißt, wir liegen jetzt aktuell bei 95% Auslastung, wo wir selber sehr überrascht sind und wir sagen, ja, dann war es der richtige Zeitpunkt und die richtigen Schauspieler dazu und ich kann nur jeden einladen, es einmal gesehen zu haben. Und unsere Fantasie ist auch, München, wir kommen. Frankfurt, wir kommen. Berlin, wollt jetzt ein Licht haben? Wir sind da und lesen es auch dort vor oder spielen es sogar vor. Also das ist so die Fantasie. Oder auch Wien oder auch Zürich, ja. Also in eine Dynamik des Miteinanders zum Licht beitragen.
Wie werden Sie denn damit umgehen, wenn im Publikum eine oder mehrere Personen plötzlich anfangen, die Aufführung zu stören? Wir haben das ja auch bei den Ringvorlesungen an der Hamburger Uni gesehen, wie aggressiv die Störenden dort aufgetreten sind.
Das fragen Sie einen, der nun ein bisschen oder sehr gläubig ist und Hashem ist mein Begleiter. Ich kann gar nicht wahrheitsgemäß das wirklich so beantworten, weil ich immer positiv denke. Und von Haus aus bin ich sehr nach Hannah Arendt unter anderem geprägt und ich finde, dieses Denken ohne Geländer verfolgt mich wie ein Schatten in mir selbst. Das heißt, ich habe gar nicht die Fantasie, an das andere zu denken. Jetzt könnte man sagen, ah, dann ist er ein bisschen naiv. Das weiß ich nicht, ob ich naiv bin. Weil ich gleichzeitig ja auch aktiv in der Gegenwart dafür auch beitrage, dass alles gesittet und wohlwollend stattfindet. Sprich, natürlich wissen wir die Namen, die sich angemeldet. Natürlich wissen wir die Adressen, wer sich angemeldet hat. Also wir haben extra Leute nochmal dort und der Raum sollte mit Licht getragen werden. Gleichzeitig, wenn jemand störend sein sollte, es ist alles möglich im Leben, dann ist für mich auch immer die Frage dahinter, warum sucht jemand die Aufmerksamkeit, wo Menschen einmal durchlaufen möchten? Und die Frage ist auch, wie er hier erlaubt. Wieso meint jemanden in einem Kontext, der mit dem anderen Kontext erstmal nichts zu tun hat, etwas Störendes hineinzubringen, statt die Menschen eine Pause zu gönnen, der Reflexion? Und idealerweise halte ich Humor von Haus aus schon für unglaublich wichtig, um zu entspannen, um einfach seine Anspannung des Organismus, also das kann man wunderbar erklären, wenn wir lachen, wie viele Muskeln werden aktiviert? Es gibt kein mehr Ausschüttung der Glückshormone, wenn wir im Humor reingehen und danach entspannt sind, als wenn wir in der Aggressivität bleiben.
In einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen sagten Sie, dass Sie in Ihrer Familie gelernt hätten, dass Klagen nicht hilft.
Ja.
Ist das bei Ihnen ein Familienmotto, immer nach vorne zu schauen?
Absolut. Es gibt kein Rückwärtsgucken. Absolut nicht. Man hat immer nach vorne geguckt. Das heißt, auch wenn Fragen waren, die jetzt sehr persönlich wären, die jetzt aber gerade nicht passen, so wo Schicksale, die eben mit dieser Zeit was zu tun haben, das wurde nur mit einem Satz, so war es eben. Oder mehr sage ich dazu nicht. Oder das war eben so. Das heißt, das andere voran, das heißt, dass wir in der Gegenwart, das Miteinander war das Zentrum. Das Klagen hilft nichts. Wem hilft Klagen? Ernsthaft. Das ist doch ein Verhaften in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit zu verhaften, wird nichts in der Gegenwart bewegen, weil ich immer argumentiere und jemand anderen distanziere von dem, wo ich gerade bin.
Vielen Dank für das Gespräch, Sandra Quadflieg und Giorgio Paolo Mastropaolo. Die Premiere des Stückes Zuckerwunder Chanukka, koschere Mischpucke findet übermorgen am Sonntag in den Hamburger Kammerspielen statt. Wie erwähnt, sind die Karten fast ausverkauft. Eine letzte Frage hätte ich aber noch. Wie immer bei uns dürfen sich die GesprächspartnerInnen ein Lied mit jüdischem Bezug wünschen. Was hätten Sie denn gern?
Au, natürlich unser Lied, passend zu unserem Stück von Bette Midler, Bei mir bist du schön.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. But when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I rack my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere fist to shame, please let me explain. By mere fist to shame means that you're grand. By mere fist to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere this to shame. So kiss me and say you understand. Ba 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 da da ba ba. Say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I tried to explain by mere piece to shame. So kiss me and say you understand.
Oh, baby, don't be skittish.
So kiss me and say you understand.
I'm gonna teach you about love.
Sie hörten Bette Midler mit Bei mir bist du Shane. Dieser jiddische Klassiker wurde 1932 für ein Musical geschrieben und 6 Jahre später zu einem Welthit. Und nun die aktuellen Meldungen.
Die neue Stiftung des Zentralrats der Juden zur Rabbinerausbildung in Potsdam hat ihre Arbeit aufgenommen. In einer Mitteilung des Zentralrats heißt es, damit solle eine lange Phase von Turbulenzen und Unsicherheit für die liberale und konservative Rabbiner- und Kantorenausbildung in Deutschland beendet werden. Wann die eigentliche Ausbildung beginnen soll, teilte die Stiftung nicht mit. Bislang war vom kommenden Wintersemester die Rede. Die jüdische Gemeinde zu Berlin dagegen will die Ausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg fortführen. Um einen Neuanfang der Rabbinerausbildung gibt es Streit, seit Vorwürfe des Machtmissbrauchs um den ehemaligen Rektor des Kollegs, den Rabbiner Walter Homolka, bekannt wurden. Dieser bestreitet die Vorwürfe und zog sich von seinen Ämtern in der jüdischen Gemeinschaft zurück. Die jüdische Gemeinde zu Berlin hatte die Trägerschaft des Kollegs Anfang 2023 übernommen. Damit war der Zentralrat als ein Geldgeber nicht einverstanden. Nach den Schüssen auf das israelische Generalkonsulat und das Münchner NS-Dokumentationszentrum fordert die Leiterin des Zentrums, Miriam Sadov, bessere Prävention. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, man müsse überlegen, inwiefern Bildungseinrichtungen ihre Expertise, beispielsweise Schulen, zur Verfügung stellen könnten. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass Islamismus und Rechtsextremismus kein Widerspruch seien. Sie bezügen ihren Antisemitismus aus den gleichen Quellen und teilten das Feindbild einer offenen, liberalen Gesellschaft. Am 5. September hatte ein 18-jähriger Österreicher auf die jüdischen Einrichtungen in München geschossen. Die Ermittler gehen von einem islamistischen oder antisemitischen Motiv aus. Angesichts einer extrem hohen Zahl antisemitischer Vorfälle haben die Londoner Verkehrsbehörden eine direkte Buslinie zwischen zwei Stadtteilen mit besonders vielen jüdischen Bewohnern installiert. Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich erschüttert über Berichte jüdischer Bürgerinnen und Bürger, die beim Umsteigen bedroht worden seien. Juden seien wegen der massiven Zunahme des Antisemitismus seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres verängstigt, sagte der Bürgermeister in der BBC. Vertreter des Judentums begrüßten die Entscheidung für die neue Buslinie. In einer Zeit, in der die Gemeinschaft mit beispiellosem Antisemitismus konfrontiert sei, werde jede Maßnahme wertgeschätzt, die das Vertrauen jüdischer Menschen in die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel stärke, so das London Jewish Forum. Der jüdische Klezmer-Klarinettist Giora Feldman hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Feldman, er wolle damit in einer Zeit der Polarisierung ein Zeichen für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden setzen. Als Künstler sehe er sich in einer Vorbildfunktion. Vor allem gegenüber der jüngeren Generation fühle er sich verpflichtet, die Bedeutung von Offenheit, Solidarität und kulturellem Austausch zu verteidigen. Die Freundschaft zwischen Juden und Deutschen sei der beste Beweis dafür, dass die Menschlichkeit über allem stehe. Appell an die Menschlichkeit heißt ein Solidaritätskonzert der Elbphilharmonie heute Abend in Hamburg. Es findet auf Initiative des jüdischen Pianisten Igor Levit statt. Neben Levit treten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf, um gemeinsam zu musizieren, zu sprechen und zu lesen. Damit wollen sie nach Angaben der Elbphilharmonie unüberhörbar gegen den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland protestieren. Die Veranstaltung soll nach ihrem Ende im Internet verfügbar sein. Die Künstlerinnen und Künstler verzichten den Angaben zufolge auf eine Gage. Der Erlös geht an den Verein OFEC, der bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung berät, sowie an die Hamburger Stiftung Bornplatz-Synagoge. Die Berliner Gastronomen Osben David und Jalil Dabit sind mit dem Moses-Mendelssohn-Preis für Toleranz ausgezeichnet worden. Die beiden Gründer eines israelisch-palästinensischen Restaurants im Stadtteil Prenzlauer Berg veranstalten regelmäßig jüdisch-muslimische Brunches und finanzieren aus den Restauranterträgen gemeinsame Kochprojekte an Schulen. Berlins Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Cialo würdigte die beiden Gastronomen als Vorbild für Verständigung und Zusammenhalt. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt folgt Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin. In der aktuellen Parascha, also dem aktuellen Torah-Abschnitt, spricht er über biblischen Tierschutz, also die Verantwortung der Menschen gegenüber Tieren.
In unserer Parascha begegnet uns ein recht geheimnisvolles halachisches Verbot aus dem Bereich der Landwirtschaft, das von der traditionellen rabbinischen Literatur daher auf umso vielfältigere Weisen ausgelegt worden ist. Du sollst nicht pflügen mit einem Ochsen und einem Esel zusammen. Für dieses in unserer Zeit umso überraschender anmutende Verbot diese beiden üblichen Nutztiere gemeinsam anzuspannen und arbeiten zu lassen, liefert die Tora selbst keinerlei Begründung. Der Rambam, also der große mittelalterliche Gelehrte Moses Maimonides, führt aus, dass dieses Gebot sich nicht nur auf Ochse und Esel erstrecke, sondern auf jedes Gespann aus einem reinen und einem unreinen Tier. Der Ochse, nach der Tora ein reines Tier, sollte nicht gemeinsam mit dem Esel, einem unreinen Tier, an ein Joch gespannt werden. Diese Begründung würde darauf verweisen, dass unser Gebot aus dem Bereich der Chukim, der rituellen Hälfte der Gebote der Tora, stammt, die im Unterschied zu den moralischen und zivilrechtlichen Vernunftgeboten der Mishpatim keinen oder nur wenig ethischen Mehrwert aufweisen. Und doch kennt unsere Tradition auch solche Stimmen, die diese Mitzwa unter den moralischen Normen einordnen. Um dies besser nachvollziehen zu können, lohnt sich der Blick in das Umfeld dieses Verses in unserem Wochenabschnitt und darüber hinaus. Eines der vielen Gebote unserer Parascha und des Buches Devarim ist das des Shiluach HaKen, das uns vorschreibt, eine Vogelmutter nicht zusammen mit ihren Jungen zu fangen. In einem ähnlichen Sinne steht das Verbot Oto ve'et beno, das es verbietet, ein Tier und sein Junges am selben Tag zu schlachten. In diesen Vorgaben zeigt sich die Tora sensibel für die emotionalen Bindungen, die zwischen Eltern und Nachwuchs bestehen. Auch das anderswo ausgeführte Verbot, einem Ochsen beim Dreschen das Maul zu verbinden, gehört in diese Reihe. Es soll sicherstellen, dass das Tier während seiner Arbeit nicht daran gehindert wird, von der Nahrung, die es bearbeitet, zu essen. Dieser größere ethische Rahmen, den die Tora für den Umgang mit Tieren setzt, nennt sich mit einem talmudischen Ausdruck Tsar Baalei Chayim, also das überflüssige Leid von Tieren, das es zu verhindern gilt. Mit diesem Prinzip im Hinterkopf kann es uns gelingen, auch die ethische Dimension des zunächst seltsam anmutenden Verbotes, mit Ochs und Esel gemeinsam zu pflügen, zu verstehen. Dieses Gebot bezieht sich nach etlichen Auslegern nämlich ebenfalls auf das Wohl der Tiere. So wird argumentiert, dass die ungleichen Kräfte und Ausdauer der beiden Geschöpfe dazu führen könnten, dass eines der beiden überfordert wird oder sie in Streit und Zwist geraten, wodurch ihr Leid sinnlos vermehrt würde. Veranschaulicht werden kann dieser Umstand gerade auch durch einen nichtjüdischen Text. In der nachhomerischen Literatur zum Trojanischen Krieg findet sich eine Erzählung, in der Odysseus, um seiner Einberufung ins Helenenheer zu entgehen, Wahnsinn vortäuscht. Dieser äußert sich ausgerechnet darin, dass er mit einem Ochsen und einem Esel gemeinsam seinen Acker zu pflügen beginnt. Indem die Tora uns auffordert, auf vielerlei Weisen und mit unnachgiebiger Achtsamkeit das Leid von Tieren zu vermindern und ihre natürlichen Bedürfnisse zu respektieren, fordert sie uns im Großen auch dazu auf, die Welt in ihrer Gesamtheit zu achten und zu schützen. Denn dies ist des Menschen Verantwortung als Hüter der Schöpfung. Möge es uns gelingen, mehr Empathie und Verantwortungsbewusstsein in unser Leben zu integrieren, die Empfängerkreise unseres Altruismus stets zu erweitern und unseren Umgang mit unserer Umgebung, auch der tierischen, täglich ein wenig mehr so zu gestalten, dass wir durch unser Handeln einen Beitrag zu einer gerechteren und mitfühlenderen Welt leisten. Shabbat Shalom.
Das war Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin, der über die Gründe sprach, warum es gegen das jüdische Gebot verstößt, Ochsen und Esel gleichzeitig zum Pflügen einzuspannen. Zum Schluss hören Sie das Ma'aschiv, übersetzt lautet der Text, womit kann ich dem Ewigen all die Wohltat vergelten, die er erweist. Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
Ani avdecha ben amatecha. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.